deshalb auch auf bestimmte Schwerpunkte konzentriert. Zunächst mal die Frage, gibt es einen Termin in der Zukunft, den du kaum erwarten kannst? Also manche wissen vielleicht, welchen Termin ich erwarte. Also ich sage nur 5 Monate und 7 Tage. Okay, aber nicht jeder hat das Vorrecht, in Rente zu gehen, ist schon klar. Es kann auch ein Schulabschluss sein, endlich mal fertig und Abitur oder was auch immer. Oder ein neuer Job, neuer Arbeitsplatz, da freut man sich sicher drauf. Oder das Paradebeispiel, auf das ich auch so etwas abheben will, eine Hochzeit. Also was gibt es Schöneres als die Erwartung der Hochzeit? Also wer sich da nicht freut, der soll es lieber bleiben lassen, sagen wir mal so. Also wenn man sich da nicht freut, wie soll das dann erst nachher werden? Also eine Hochzeit ist schon was Schönes. Ja, die Frage, die im 1. Thessalonicher Brief eine Rolle spielt, ist, welches zukünftige Ereignis ist für Christen jetzt, für Gläubige, das Größte, Schönste, Freudigste? Was denkt ihr? Ja, genau, die Wiederkunft Jesu, wenn er wiederkommt. Und die Bibel verwendet ja auch hier das Bild des Bräutigams und der Braut, also wie eine Hochzeit. Was gibt es Schöneres als den Tag der Hochzeit? Ja, wenn jemand heiratet, wie ist das dann so? Also ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand von Stockingers da ist, ich weiß zum Beispiel, dass die Sandra Stockinger am 6. Juni 2020 heiratet. Das ist ja offiziell, also ich verrate kein Geheimnis. Und jetzt ist es so, überlegt man da am 5. Juni, also einen Tag vorher, welche Kirche gehe ich da, welchen Pfarrer engagiere ich, vor allem sehr wichtig, was gibt es zu essen, welches Lokal, wer wird eingeladen, macht man das einen Tag vorher oder 2 Tage vorher? Ach, sicher nicht. Also die Hochzeitsvorbereitung ist ja Wissenschaft für sich geworden, also mit Tischkarten und was weiß ich alles. Also früher war das alles viel einfacher. Auf jeden Fall muss man rechtzeitig planen, muss man rechtzeitig das Lokal bestellen und so weiter. Und es ist auch sinnvoll, sich innerlich auf eine Hochzeit vorzubereiten, auch im Herzen sich vorzubereiten. Was ist uns wichtig für die Ehe? Wie gestalten wir unser gemeinsames Leben? Wie pflegen wir unsere Liebe? Das ist vielleicht ganz gut, wenn man sich vorher da schon Gedanken macht und nicht erst irgendwann hinterher. Und dann erst, wenn es Chaos kommt, dann erst mal überlegt, was wollen wir eigentlich? Also es ist wichtig, sich da Gedanken zu machen. So ähnlich war das bei der Gemeinde in Thessalonich. Sie freuten sich auf die Wiederkunft Jesu so sehr, dass sie alles darüber wissen wollten. Und deshalb ist das Thema in beiden Briefen, 1. und 2. Thessalonicher Brief. Und das war so ein Thema, das haben sie von Anfang an, war ihnen das wichtig. Kapitel 1, haben wir das sicher auch schon gehört, wo es heißt, sie hatten sich bekehrt von den Abgöttern zu Gott hin, um Gott zu dienen und als drittes, um zu warten auf die Wiederkunft Jesu, den Sohn aus den Himmeln zu erwarten, so wie es da heißt. Also bekehrt, zu dienen, zu warten. Das war schon ganz von Anfang an wichtig bei ihnen. Ich habe mich gefragt, warum war ihnen die Wiederkunft eigentlich so wichtig? Warum eigentlich? Und wir haben von Rüdi schon gehört im Kapitel 3, dass sie sehr auch unter Druck standen wegen ihres Glaubens. Von staatlicher Seite wurde ihnen Ablehnung des Kaiserkults, der Kaiserverehrung vorgeworfen, von jüdischer Seite. Die hatten Angst vor Machtverlust und was auch immer. Sie waren in großer Bedrängnis, heißt in Kapitel 3. Und ja, wer unter Druck, Verfolgung lebt, lebt auch in Todesgefahr. Und ich glaube, das ist kein Geheimnis, wenn man sagt, wenn man in Bedrängnis, wenn man unter Druck ist, da stellen sich andere Fragen, als wenn es einem gut geht. Ist ja auch, wenn wir krank sind oder wenn es uns wirklich schlecht geht, dann haben wir wahrscheinlich andere Fragen, als wenn alles toll und super ist. Und das war einfach, diese Erwartung war hier viel lebendiger als in vielleicht in anderen Gemeinden. Interessant ist, dass dieser Druck sogar mehr Wachstum bewirkte. Also genau das Gegenteil, was die Verfolger beabsichtigten. Aber diese Wiederkunft ist nicht nur für die Thessalonicher wichtig gewesen, sondern für alle Christen aller Zeiten. Und deshalb steht es ja auch im Glaubensbekenntnis. Da heißt es, er, Jesus, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, früher hieß es mal wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also das ist ein gemeinsames Glaubensbekenntnis eigentlich aller Christen, egal welcher Konfession. Und Paulus beantwortet in den Thessalonicher Briefen Fragen zur Gemeinde, Fragen zur Wiederkunft. Timotheus hatte sie ja besucht und es war eine gute Gelegenheit, Fragen mitzugeben, die der Apostel Paulus beantworten sollte, denn der war ja in Korinth. Und sie haben ihm Fragen mitgegeben und Paulus beantwortet in diesen Briefen die Fragen der Thessalonicher. Und das waren hauptsächlich zwei Fragen oder es gab noch mehrere, aber zwei. Erstens, was geschieht mit den Mitchristen, die vor der Wiederkunft sterben? Das hat Reni letztes Mal im Kapitel 4 gehabt, diese Frage. Und in Kapitel 5 jetzt hier, da geht es darum, wann und unter welchen Umständen kommt Jesus wieder? Wann ist endlich der Hochzeitstag? Das wollten sie wissen. Und auf beide Fragen geht Paulus ein. Und wie es so ist, aus Antworten entstehen wieder weitere Fragen und deshalb der zweite Thessalonicher Brief. Also der geht genau weiter, wo der erste aufhört. Und und hochinteressant, lest einfach mal zu Hause beide Briefe an einem Stück. Wichtig hier, Sie wollten ja wissen, wann ist der Hochzeitstag. Aber Paulus geht nicht darauf ein, wann die Hochzeit stattfindet, sondern wie sich die Braut darauf vorbereiten kann. Also die Gemeinde, wenn man die Gemeinde als Braut bezeichnet, nicht wann, sondern wie bereitet sie sich vor, wie sieht die Vorbereitung aus. Es ging nicht um Lehrspekulationen, sondern darum, die Gemeinde zu ermahnen, zu ermutigen und zu trösten. Diese Worte kommen öfters vor. Und deshalb das Thema des fünften Kapitels, wie sieht das Leben im Licht des kommenden Tages aus. Also wie bereite ich mich vor, wie lebe ich im Hinblick auf diese Zukunft? Es heißt ja so, dass Leute lernen sollen aus der Vergangenheit, aus der Geschichte. Also ist gut, wenn man das tut, wäre auch heute gut, wenn das manche Leute begreifen würden. Wir sehen, dass viele das einfach die Vergangenheit ignorieren und immer wieder die gleichen Fehler machen. Aber wir lernen nicht nur aus der Vergangenheit, sondern auch aus der Zukunft. Christen lernen vor allem aus der Zukunft, weil wir wissen, was kommt, können wir uns heute darauf einstellen. Deshalb auch diese ganzen prophetischen Bücher und so weiter. Also aus der Zukunft lernen. Wenn ich weiß, was kommt, dann hat das doch Auswirkungen auf das Heute, weil sonst nehme ich das ja gar nicht ernst. Und deshalb zwei Punkte. Einmal diesen kommenden Tag zu sehen und auf den Paulus hinweist und dann, wie die Vorbereitung aussieht auf diesen Tag. Ich kann natürlich jetzt nicht Vers für Vers vorgehen. Ich werde den Bibeltext auch gar nicht lesen, sondern gehe auf einzelne Punkte da drauf ein. Das ist jetzt also Kapitel 5, Vers 1 bis 11, der erste Teil des fünften Kapitels. Und das soll so der Schwerpunkt sein. Also den kommenden Tag nennt Paulus den Tag des Herrn. Was ist damit gemeint? Man könnte jetzt sagen, der Sonntag. Natürlich. Heute ist auch der Tag des Herrn. Denn das in dem Zusammenhang kommt es ja auch vor im Neuen Testament. Aber hier ist nicht der Sonntag gemeint, sondern ganz allgemein gesagt ein Zeitabschnitt von unbestimmter Dauer, in dem Gott in besonderer Weise eingreift. Der kann in der Gegenwart oder in der Zukunft sein. Und wichtig ist, dieser Tag hat zwei Seiten. Also es ist nicht nur ein Hochzeitstag, ein Tag der Erlösung, wie Paulus sagt, sondern auch ein Tag des Gerichts. Also das dürfen wir nicht irgendwie ignorieren. Paulus spricht von beidem. Und dieser Tag des Herrn als Tag des Gerichts kommt sehr häufig im Alten Testament vor. Also vor allem die kleinen Propheten. Es gibt zum Beispiel den Propheten Joel, da ist das Hauptthema, der Tag des Herrn. Oder auch andere Propheten. Und ich lese euch einmal eine Stelle vor, die klingt krass, aber wir müssen sie zur Kenntnis nehmen. Also so ist es halt. Amos 5, Vers 18 bis 20. Weh denen, die des Herrn Tag herbei wünschen. Was soll er euch? Denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht. Gleich wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ein Bär begegnet ihm. Und er kommt in ein Haus und lehnt sich mit der Hand an die Wand, so sticht ihn eine Schlange. Ja, des Herrn Tag wird finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell. Also es gibt auch einen Tag des Gerichts. Dieser Tag wird im Neuen Testament auch der Tag Jesu Christi auch genannt. Denn Jesus kommt nicht nur als Bräutigam, als Erlöser, sondern auch als Richter. Finden wir in der Offenbarung. 2. Thessalonicher 1 ist diese Wiederkunft zum Gericht auch beschrieben. Das ist die eine Seite des Tages, die dürfen wir nicht ignorieren und die müssen wir ernst nehmen. Und aber für dann auf der anderen Seite ist es der Tag der Erlösung oder wir könnten sagen der Hochzeitstag für seine Gemeinde, wenn er seine Braut heimholt. Das haben wir in Kapitel 4, die Entrückung 13 bis 18 und wie es dann so schön heißt, Vers 17, so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist das. Die beste Aussicht, da sollten wir uns eigentlich jeden Tag darüber freuen, auf diesen Tag, wenn wir bei dem Herrn sein dürfen, alle Zeit. Also, zusammengefasst gesagt, der Tag des Herrn ist der Tag der Wiederkunft Christi, an dem sein Gericht und sein Heil offenbar wird. Könnte ich jetzt Bibelstellen dazu lesen, aber das lassen wir lieber nicht. Entscheidend ist die Frage, für wen ist es ein Tag des Gerichts und für wen ist es ein Hochzeitstag? Das ist doch die entscheidende Frage. Wo sind wir dabei? Bei welcher Gruppe? Und Paulus macht hier einen klaren Unterschied. Er spricht von Menschen, die zur Finsternis und zur Nacht gehören. Und er spricht von Menschen, die zum Licht oder zum Tag des gehören. Er bezeichnet die Gemeinde als Söhne des Lichts und des Tages. Warum? Weil sie an Jesus glauben, weil sie zu Jesus gehören, dem Licht der Welt. Und auf der anderen Seite spricht er von den anderen. Ich habe hier mal das farblich gekennzeichnet. Also die blau sind, das sind die, für die der Tag des Herrn ein Tag des Gerichts ist. Und die roten, das sind die, für die der Tag des Herrn ein Hochzeitstag ist. Da sehen wir, wie Paulus sich ausdrückt. Für die anderen, die hat er schon in Kapitel 4 charakterisiert, für die anderen, die keine Hoffnung haben, charakterisiert er sie da. Also das sind Menschen, die nicht an Jesus glauben. Paulus sagt, die Bibel sagt, das Neue Testament sagt, sie gehören zur Finsternis, zur Nacht. Nicht deshalb, weil sie schlechtere Menschen wären. Es geht hier nicht um Moral oder sonst irgendwas, sondern wir müssen zur Kenntnis nehmen, die Bibel sagt, der Mensch lebt von Natur aus in der Finsternis. Er kommt schon auf diese Welt und wird in die Finsternis hineingeboren und braucht Erlösung. Und deshalb kam ja Jesus in diese Welt als Erlöser, um die Menschen zu retten. Er ist deshalb am Kreuz gestorben, damit jeder mit ihm leben kann. Betont er hier Vers 10, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Das ist sein Ziel. Deshalb ist Jesus in diese Welt gekommen. Aber wir können diesen Unterschied nicht aufheben. Was macht den Unterschied? Nicht die Taten, sondern der Glaube. Der Glaube an Jesus, das ist der entscheidende Punkt. Für die Söhne des Lichts ist der Tag des Herrn der Tag der völligen Erlösung, der Hochzeitstag, der Tag der Begegnung und Vereinigung mit Jesus, wenn man es so zusammenfassen will. Jetzt natürlich die entscheidende Frage, wann kommt dieser Tag? Wann wird er sein? Wir haben schon gesehen, Paulus beantwortet es nicht. Er sagt sogar, Vers 1, ihr habt es gar nicht nötig, dass dies euch geschrieben wird. Also ihr braucht es nicht. Ich beantworte die Frage so in dieser Weise nicht. Es geht nicht darum, Zeitpunkte oder Zeiträume zu wissen. Das Datum der Wiederkunft Jesu ist verborgen. Überlegt mal, wenn wir wissen würden, also am 6. Juni heiratet Sandra. Wenn wir jetzt wissen würden, am 5. Juni wird Jesus wiederkommen. Oder ist egal, also wir wissen einfach ein Datum. Ich glaube nicht, dass es gut wäre für uns. Das wird die ganze Spannung rausnehmen aus dem, was Glaube bedeutet. Weil wir sind einfach auch Menschen, gefallene Menschen, die immer noch den letzten Teil der Erlösung, auf den noch warten. Und es wäre viel zu gefährlich, Gott weiß es, und deshalb verbirgt er dieses Datum. Es gibt zwei Daten, habe ich schon mehrfach gesagt, das ist gut, wenn wir die nicht wissen. Den Tag der Wiederkunft Christi und den Tag unseres Todes. Das ist gut, dass wir das nicht wissen. Ja, auf jeden Fall wird er unerwartet kommen. Natürlich ein Unterschied zur Hochzeit heute, da würde das Bild natürlich wackeln. Also es wäre schlimm, wenn jetzt sage, ich heirate, aber ich weiß noch nicht wann irgendwie. Da brauchen wir schon ein Datum. Aber es geht ja nur um das Bild. Als Gerichtstag, sagt Paulus, dieser Tag wird unerwartet kommen wie ein Dieb in der Nacht. Der kündigt sich ja auch nicht an, wann er kommt. Er wird kommen, die werden überrascht werden, die nicht an Jesus glauben. Und es wird plötzlich sein, wie Geburtswehen. Also wie die Wehen nicht voraus berechnet werden. Es kommt ganz plötzlich. Und so wird dieser Tag plötzlich kommen. Und zwar dann, wenn alles sicher erscheint. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Wenn der Mensch sich in Sicherheit wähnt, dann kommt der Tag des Herrn. Und keiner kann entfliehen. Keiner kann davonlaufen. Auch nicht durch den Tod. Denn Jesus richtet nicht nur die Lebenden, sondern auch die Toten. Also keiner kann entfliehen letztlich. Kann keiner so durchrutschen oder wie es heute oft, wenn sich Verbrecher oder Leute freikaufen durch Kautionen oder sonst irgendwas, da kann keiner entfliehen. Das sagt hier Paulus ganz deutlich. Wer auf irdischen Frieden und Sicherheit setzt, der wird überrascht vom Tag des Herrn. Wer Frieden und Sicherheit bei Jesus sucht, wird nicht enttäuscht. Ja, als Hochzeitstag, auch die Christen wissen nicht, wann der sein wird. Der Termin ist nicht bekannt, aber die Gemeinde weiß, dass er kommt. Also das ist sehr klar bezeugt. Also da braucht man keine besonderen exegetischen Kunststücke zu machen, dass Jesus wiederkommt. Das steht ganz klar im Neuen Testament, aber es steht nicht da, wann. Aber es ist wichtig, sich auf diesen Tag vorzubereiten. Und darauf lenkt jetzt Paulus seine Antwort. Nicht der Termin ist wichtig, sondern die Vorbereitung. Die Frage, wie bereite ich mich auf diesen Tag vor? Wenn Jesus mein Herr und Retter ist, wie kann ich mich vorbereiten auf diesen wunderbaren Hochzeitstag? Nicht nur das, also Vorbereitung ist ja nicht nur wichtig für Christen als Hochzeitstag, sondern es gibt auch eine Art, wie man so sagen will, Vorbereitung auf den Tag des Gerichts. Ich denke, die wichtigste Frage der Menschheit heute ist nicht, wie wir den Planeten retten können. Das ist auch wichtig, natürlich Umwelt und so weiter. Aber die wichtigste Frage ist, wie können wir den Menschen retten? Wie können wir Menschen von der Finsternis zum Licht rufen, heraus aus dieser Verlorenheit, nicht nur für die Zukunft, sondern auch jetzt schon, dass sie jetzt schon das ewige Leben haben. Und deshalb ist die wichtigste Frage für jeden, der heute Morgen hier ist, bin ich ein Sohn, eine Tochter des Lichts und des Tages? Gehöre ich zu Jesus? Diese Frage, sollten wir beantworten können. Gehöre ich zu ihm oder nicht? Ist Jesus mein Bräutigam? Also wenn ich nicht weiß, wer mein Bräutigam ist oder meine Braut, dann wird es schwierig mit der Hochzeit. Oder bin ich noch mit Abgöttern verheiratet, um in Sprache mit Kapitel 1 zu sagen. Also und wenn das jemand nicht genau weiß, hey, dann möchte ich einfach sagen, das ist kein Schicksal, in der Nacht geboren zu sein, in der Finsternis zu leben, sondern das kann heute geändert werden. Wir können heute von der Finsternis zum Licht kommen. Jesus wartet mit offenen Armen auf Menschen, die er retten soll. Nicht erst in der Zukunft. Und wir sollten nicht warten, bis es zu spät ist, bis dieser Tag einen überrascht. Ja, das eine. Das andere, die Vorbereitung auf den Hochzeitstag. Paulus betont, und das ist wunderbar, wenn man das so, markiert. Er betont, ihr seid Kinder des Lichts. Wir sind, wir gehören weder zur Nacht noch der Finsternis an. Wir sind, also nicht vielleicht oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Gewissheit. Das ist ein Kennzeichen, ein Merkmal der Gläubigen. Sie sind im Licht. Sie müssen es nicht erst erarbeiten, sie sind es. Und trotzdem, dass wir das sind, dass also wir gerettet sind, und das kann man wissen, ermahnt er sie trotzdem, wachsam und nüchtern zu sein. Das eine hebt das andere nicht auf. Und Wachsamkeit und Nüchternheit, die gehören zur richtigen Vorbereitung. Und diese Kombination kommt an mehreren Stellen vor. Ich habe da ein wunderbares Bild gefunden. Oh, schade, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Aber man sieht da, wo es Licht ist, also da, wo es dunkel ist. So lasst uns in Vers 6 betont er das, so lasst uns nur nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Er stellt hier zwei Zustände gegenüber. Betrunken sein und schlafen als Kennzeichen der Nacht und nüchtern sein und wachen als Kennzeichen des Tages. Also normalerweise, wer betrunken ist, ist in der Regel nachts. Wer schon am Tag betrunken ist, da ist dann schon bedenklich. Also wer ist ja nachts bedenklich, aber wer schon betrunken zur Arbeit geht, der hat schlechte Chancen. Nicht mal bei der Sparkasse, bei der soziale Arbeitgeber. Oder wer da irgendwo sein Jägermeister oder sein Flachmann da irgendwo in der Schublade hat, immer wieder vermeintlich Tee trinkt und sich was anderes drin. Also wer betrunken ist, ist meistens nachts. Und wer schläft, schläft normalerweise nachts. Also Paulus geht vom Normalfall aus jetzt einfach. Und das heißt, wer betrunken ist, der hat keinen Durchblick mehr. Der Verstand setzt aus, er ist wehrlos. Wer schläft, ist besiegbar. Er kann von jedem, da kann der stärkste Mann kann von einem Kind besiegt werden, wenn er schläft. Wer nüchtern ist dagegen, ist klar bei Verstand, er ist gerüstet, er ist stark gegenüber Feinden. Wer wach ist, kann nicht überrascht werden. Das ist das Bild, das er hier gebraucht. Von Licht, Finsternis, von Betrunkenheit, von Nüchternheit, Wachsamkeit. Ja, wie lernen wir jetzt Wachsamkeit und Nüchternheit? Das wäre jetzt interessant, mal eine Umfrage zu machen. Was habt ihr für eine Vorstellung, wie lernen wir Wachsamkeit, Nüchternheit? Müssen wir uns da jetzt zusammenreißen? Müssen wir ein Endzeit-Survival-Camp errichten für Gemeinde? Ich glaube, das gibt sogar so Zeug. Also kann man gut Geld machen damit wahrscheinlich. Die Lösung ist viel einfacher. Die Lösung, die Paulus bietet, ist viel einfacher. Denn Paulus beschreibt Wachsamkeit und Nüchternheit im Bild einer römischen Rüstung. Wer nüchtern und wachsam ist, trägt eine Rüstung. Und zwar sagt er hier, diese Rüstung besteht aus einem Brustpanzer, und dieser Brustpanzer ist im Bild gesprochen Glaube und Liebe. Und er trägt einen Helm, und dieser Helm ist ein Symbol der Hoffnung auf das Heil. Manche erinnern sich vielleicht an die Waffenrüstung, Epheser 6 oder an andere Stellen. Aber hier bezeichnet er den Brustpanzer der Glaube und Liebe als Helm Hoffnung auf das Heil. Wir beachten, es ist keine Kampfausrüstung, sondern die Rüstung eines Wachtpostens. Also wir verteidigen, was uns geschenkt ist. Wir müssen den Sieg nicht erst erarbeiten, wir müssen den Sieg nicht erst gewinnen, sondern wir verteidigen das, was wir geschenkt bekommen haben. Gegen alle Angriffe des Feindes, von oben und von der Seite, von allen Seiten. Interessant ist, dass Paulus hier ein Zitat bringt aus dem Alten Testament, Jesaja 59, Vers 17, und er modifiziert er verändert dieses Zitat, aber er ist interessant. Jesaja 59, 17, da heißt es, er, also damit ist Gott gemeint, Jahwe, zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt den Helm des Heils auf sein Haupt. Also Gott zieht diese Rüstung an, weil er Gericht üben will und so weiter im Zusammenhang. Es ist Gottes Rüstung, die wir anziehen. Es ist Gott selber, es ist Christus, den wir anziehen. Römer 13, Vers 12, zieht an den Herrn Jesus Christus und so weiter. Römer 13, Vers 12, die Waffenrüstung anziehen heißt Christus anziehen und ihn wirken lassen. Seine Gerechtigkeit, das heißt hier nicht Glaube und Liebe, sondern er zieht Gerechtigkeit an. Wir ziehen Gottes Gerechtigkeit an. Seine Gerechtigkeit ist unser Schutz und daraus entspringen Glaube, Liebe und Hoffnung. Also, war vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich möchte es einfacher ausdrücken. Die beste Vorbereitung auf den Hochzeitstag ist Leben in Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese Basics des Christentums, überhaupt aller Christen, das ist die beste Vorbereitungsstrategie, die beste Vorbereitung auf den Hochzeitstag. Das ist eigentlich gar nichts Neues. Das ist auch das, was sie schon praktiziert haben. Kapitel 1, Vers 3, ich gedenke an eurer Arbeit in der Liebe und Werk des Glaubens und Hoffnung kommt auch noch vor. Kapitel 1, Vers 3. Das praktizieren sie schon. Und wenn wir uns davon bestimmen lassen, wenn Glaube, Liebe, Hoffnung in unserem Leben blüht, dann sind wir vorbereitet auf den großen Tag. Und desto mehr freuen wir uns auf diesen Tag. Unsere Entscheidung sollte immer wieder sein, und da bin ich auch ganz natürlich auch selber gefordert, diese Entscheidung immer wieder neu zu treffen. Ich will allein Jesus zu vertrauen. Meine Liebe soll keinem anderen gelten und ich setze meine ganze Hoffnung auf ihn. Und wie das im Einzelnen konkret aussieht, das finden wir dann am Schluss des Briefes. Vers 12 bis 28, da haben die Überschriften zerstören da oft Zusammenhänge, denn das ist nichts anderes als die Fortsetzung von Vers 1 bis 11. Paulus gibt da einige Schlagworte und Hinweise, wie dieses Leben jetzt aussieht. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, im Gebet haltet an, zum Beispiel. Und das gehört zusammen, das gehört zum Leben in der Vorbereitung. Und da möchte ich eins herausgreifen, 1. Thessalonicher 5, Vers 22, wo auch wir selber gefordert sind. 1. Thessalonicher 5, 22, da heißt es, meidet das Böse in jeder Gestalt. Oder haltet euch fern vom Bösen in jeder Gestalt. Oder einer übersetzt, von jeder Wahrnehmung des Bösen haltet euch fern. Ja, was ist das Böse? Ich könnte natürlich jetzt viel sagen. Ich habe ein Beispiel gefunden oder es liegt ja auch nahe jetzt durch die Ereignisse, die wir in den letzten Tagen erlebt haben. Und zwar habe ich ein Buch, lese ich gerade ein Buch, ein ganz interessantes Buch, das heißt Taktiken der Entnetzung, die Sehnsucht nach Stille im digitalen Zeitalter. Das ist also kein christliches Buch, das hat ein Professor Guido Zurstiege, der ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität in Tübingen. Und der hat eine Forschungsarbeit gemacht über den Umgang mit Medien, vor allem Internet und soziale Netzwerke und so weiter. Hat da Wissenschaftler und so weiter das zusammengetragen und auch persönlich sich selber beobachtet und im Freundeskreis, also auch biografisch das bearbeitet. Und das ist also hochinteressant, was er da alles gefunden hat. Und er sagt, auch die Medien verändern das Denken der Menschen. Und das Internet ist nicht nur ein Segen, das wissen wir. Dieser Terror, den wir zurzeit erleben, oder diese Verschwörungstheorien oder irgendwelche abartige Dinge, wie auch jetzt da in Hanau diesen furchtbaren, diese Verbrechenstat oder Rassismus oder irgendwas, das würde nie so verbreitet, wenn es das Internet nicht gäbe. Also das ist auch eine Kloake, wo jeder irgendwelchen Blödsinn veröffentlichen kann. Und er sagt zum Beispiel, es ist mehr denn je heute die Fähigkeit zur Selbstregulierung notwendig. Und da beschreibt er verschiedene Taktiken. Es gibt Apostel der Entnetzung, die radikal gegen alles sind. Und es gibt Leute, die den sinnvollen Umgang damit lehren oder ihre Ansätze da bringen. Er bringt einen interessanten Ansatz. Natürlich ist es auch nichts Neues, wissen wir eigentlich viele schon, aber sein Ansatz ist, Selbstregulierung bedeutet auch Stille zu suchen, die Sehnsucht nach Stille im digitalen Zeitalter. Und für ihn ist eine große Antwort, Stille zu suchen. Und er schreibt zum Beispiel, viele Mediennutzer kranken im wahrsten Sinne des Wortes am Fehlen der Stille, der Ruhe, des Rückzugs. Daher ist so oft von suchtartigen Formen der Mediennutzung die Rede, von medienbezogenen Erschöpfungssyndromen, Depressionen, von zahlreichen Varianten des Overloads, von der Fear of Missing Out oder von einem wachsenden Aufmerksamkeitsdefizit. Und das führt er auf das Fehlen der Stille zurück und propagiert auch hier den Rückzug auch von dieser Abhängigkeit von Medien, egal wie sie auch heißen. Entscheidend ist natürlich auch, welche Stille. Also er geht auch auf fernöstliche Dinge ein und bringt aber auch die Spiritualität. Also das hat Paulus auch schon gewusst. Entscheidend ist die Stille, auch in unserem Zeitalter, in dem wir leben, und die Stille vor Gott. In Kapitel 4, Vers 12, 1. Thessalonicher, da gibt es eine ganz tolle Stelle, allerdings nur in der alten Luther-Übersetzung von 1912. Und da übersetzt Luther eigentlich ursprünglich, ringe danach, dass ihr stille seid. Es ist ein Kampf, auch zur Stille zu kommen, zur Stille vor Gott. Und seine Stimme zu hören, der Umgang mit der Bibel, dieser Begriff, der heute so manchmal so schmählich verwendet wird, stille Zeit, ist eigentlich trotzdem ein positiver, manche verbinden natürlich so irgendwas, muss dahinter, aber es ist eine gute Zeit, stille zu sein mit dem Wort Gottes. Oder Kapitel 5, Vers 17, betet ohne Unterlass, betet ohne aufzuhören. Das heißt, lebt in einer Haltung des Gebets. Und das ist die beste Möglichkeit, ja, hier auch wachsam zu sein. Denn wer auf Gott hört, der wird die Lüge von der Wahrheit unterscheiden können. Und das ist eine wichtige Kompetenz. Ja, wichtig in der Gemeinde ist aber auch daher Unterweisung und Lehre. Interessant ist, diese Thessalonicher, das war eine wissbegierige Gemeinde. Die wollten alles ganz genau wissen. Und ihr müsst mal, wenn ihr den Brief mal lest, wie oft da steht, ihr wisst ja. An werden Stellen auch hier, Bibeltext nochmal. Da heißt Vers 2, denn ihr selbst wisst genau. Also die haben sich damit beschäftigt. Dieses Wort genau ist im Griechischen akribos, also akribisch. Die haben ganz genau im Detail Bescheid gewusst und haben deshalb auch Fragen gestellt. Und denn wer nicht Bescheid weiß, wer keine Fragen stellt, ist auch verführbar. Denn Christen, auch Christen, sind verführbar. Sie können zwar nicht jetzt verloren gehen in dem Sinn, dass sie plötzlich zur Nacht gehören, aber sie können in den Einflussbereich der Nacht kommen. Und da gab es auch Probleme in Thessalonich. Also es war nicht nur so eine heile Gemeinde. Es gab ein falsches Verständnis der Hochzeitsvorbereiten. Es gab da einige, lesen wir im zweiten Brief, die haben gesagt, okay, Jesus kommt wieder, dann brauche ich ja nichts mehr arbeiten. Also ich warte jetzt auf Jesus und lebe von den anderen. Also die haben sind dann den anderen Christen auf der Tasche gelegen und Paulus sagt, nee, so geht's nicht. 2. Thessalonicher 3, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ganz normal, vernünftiger Satz. Und so geht es nicht. Das ist eine falsche Vorbereitung. Einfach so nichts mehr machen. Und dann aber gab es auch Typen, die haben, kommt auch im 2. Thessalonicher Brief, auch hochinteressant, Die haben gesagt, nö, was sollen wir warten, der Tag des Herrn ist doch schon da. Die haben behauptet, der Tag des Herrn sei schon da. Und haben das auch noch begründet, indem sie irgendwie gesagt, das hat Paulus gesagt, das hat er geschrieben. Also die haben sich berufen auf Paulus, hätte gesagt, der Tag des Herrn sei schon da. Und Paulus sagt, nee, das stimmt nicht, lasst euch da nicht verwirren. 2. Thessalonicher 2,2, der Tag des Herrn ist noch nicht da. Und dann sagt er, was vorher kommen muss, damit dieser Tag überhaupt kommt. Also da gab es auch drunter und drüber, das war auch keine perfekte Gemeinde. Aber sie war eine wissbegierige Gemeinde und das ist sehr wichtig. Und deshalb kann man nicht auf Lehre verzichten, auch in der Gemeinde. Und jeder Christ sollte eigentlich wissbegierig sein. Mensch, wenn ich heirate, dann muss ich doch alles wissen von demjenigen, den ich heirate. Also muss ich dann sagen, jetzt musst du aber auch mal gucken, was interessiert denn? Oder, also die Ehe ist natürlich irgendwie auch schon sehr zum Scheitern verurteilt, wenn eigentlich der eine sich überhaupt nicht interessiert für den anderen. Ja, und so sollte es also nicht unbedingt sein unter Christen und der christlichen Gemeinde. Ja, jetzt komme ich aber zum Schluss. Bei der Vorbereitung gestern, da habe ich in einem Buch geblättert, das habe ich schon ewig nicht mehr aufgeschlagen und da habe ich ein Buchzeichen gefunden und zwar, manche kennen es vielleicht noch, es war das 20-jährige Jubiläum der Christusgemeinde im Jahr 2012. Da haben wir so einige Veranstaltungen gemacht im Lauf des Jahres, zum Beispiel 20 Meter Kuchen, also das könnte man auch mal wieder machen, das ist nicht so schlimm. Und es gab damals am 20. Juli 2012 einen Vortrag über 20 Gründe, warum die Welt 2012 nicht untergeht. Es war damals so eine Theorie, da gab es diesen Maya-Kalender und da wurde behauptet, am 21.12.2012 würde die Welt untergehen. Und das hat damals so eine Hysterie ausgelöst. Es wurden einige Bücher darüber geschrieben. Die Maya sind noch nie so bekannt geworden wie damals. Und ich habe mich noch nie mit solchen Dingen je vorher beschäftigt, aber es war sehr interessant, diese komischen Theorien mich damit zu beschäftigen. Und ja, aber die Welt ist einfach nicht untergegangen. Also heute sind wir jetzt circa 8 Jahre später und sie steht immer noch. Die Welt geht nicht unter, wenn Menschen es berechnen oder meinen, sondern Gott hat die Welt im Griff. Es wird auch nicht zerstört auf dieser Erde, wenn Gott es nicht will. Und er bekennt die Zeitpunkte und die Zeiträume, in denen er eingreift. Der Tag des Herrn ist Gott sei Dank noch nicht gekommen. Und das ist ja einerseits gut, denn es besteht immer noch die Möglichkeit, von der Finsternis ins Licht zu wechseln. Das ist die große Chance. Und diese Zeit sollten wir nutzen, auch als Gemeinde Menschen zu Jesus zu rufen. Es geht nicht darum, nicht nur darum, dass die Braut immer schöner wird, sondern es geht darum, dass die Hochzeitsgäste mehr werden. Und das sollte uns, dieser Blick auf den Tag des Gerichts, der sollte uns motivieren, einfach den Ernst der Lage zu sehen. Hey, es geht um Verlorensein und um Gerettetsein, um diese zwei Dinge geht's. Und heute ist der Tag der Rettung, der Tag des Heils. Irgendwann ist es zu spät, wir wissen es ja auch nicht, wann es zu spät ist. Aber die Gemeinde ist gerufen, Jesus, den Erlöser, zu verkündigen, weiterzugeben. Wie machen wir das? Natürlich gibt es, ich denke, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Strategien oder so, sondern bei der Basis bleiben. Ich denke, je mehr Glaube, Liebe, Hoffnung in unserem Leben aufblühen und Realität werden, desto mehr wird in unserer Umgebung der Unterschied zwischen Licht und Finsternis klar. Da brauchen wir gar nicht so viel zu tun. Nur das Leben, was wir bekommen haben, das natürlich auch weitergeben. Aber wenn wir so leben, dann strahlt dieses Licht nach außen. Dann leuchten wir hinein in die Finsternis dieser Welt. Und mein Wunsch ist, dass keiner hier auch diesen Gottesdienst verlässt, ohne diese Gewissheit zu haben, ich gehöre zum Licht, ich gehöre zu denen, die im Tag leben und nicht in der Nacht. Und dass jeder von euch in gespannter Vorfreude auf diesen Hochzeitstag sein kann. Mensch, was gibt es Schöneres? 1. Thessalonicher 5, freut euch alle Zeit. Das ist der Grund, weil wir wissen, der König kommt, unser Bräutigam kommt und er hat das Beste für uns bereit. Ja, und was ist, wenn wir versagen? Wenn ich mein Leben anschaue, dann könnte ich manchmal ins Zweifeln kommen. Lebe ich überhaupt im Glauben, in dieser Liebe, in dieser Hoffnung? Und wie oft versage ich? Und auch die Dunkelheit greift nach mir. Das erlebe ich auch, vielleicht ihr nicht, aber dieses Ringen immer wieder zwischen Licht und Finsternis, obwohl ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, versucht der Feind oder alles Mögliche, versucht mich in den finsteren Bereich zu ziehen. Ja, wie oft versage ich, halte ich wirklich durch bis zum Hochzeitstag, bleibe ich Jesus treu? Das ist das, was mich immer wieder auch beschäftigt. Aber wenn diese Gedanken kommen, dann darf ich daran festhalten, was Paulus jetzt am Schluss da sagt. Und es soll der Schluss sein. Er aber, also Gott selber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft oder Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Amen.